Ja, ich habe heute ein Predigt vorbereitet. Das sind die ersten vier Versen aus dem ersten Johannesbrief. Ich weiß nicht, Babsi, vielleicht kannst du das an der Wand werfen. Kommen wir dann später noch dazu. Ich habe mir vorgenommen, eine Predigtreihe zu machen über den ersten Johannesbrief. Also das ist jetzt der erste Predigt dann über diesen Brief. Wie gesagt, die ersten vier Versen. Genau, ich habe in den letzten Jahren Vorlesungen virtuell besucht, wo es um Auslegungspredigt ging und höre selber auch ganz gerne Auslegungspredigten an, also Predigten, die im Prinzip sich mit dem Text beschäftigen und den Text herausarbeiten und praktisch Gottes Wort da ja in die Tiefe auslegt. Und das würde ich jetzt mal versuchen zu tun jetzt auch. Genau. Ja, vielleicht ein paar Worte erstmal zu dem ersten Johannesbrief. Johannes schreibt am Ende seines Lebens einen Brief an seine Brüder und Schwester im Glauben. Der Brief wird auf ca. 90 nach Christus datiert und das wäre dann ungefähr am Ende seines Lebens auch. Und in Kapitel 5, Vers 13 lesen wir, welches Ziel Johannes damit verfolgt. Also Johannes hat ein klares Ziel mit dem Brief. Und in Kapitel 5, Vers 13 lesen wir, dies habe ich euch geschrieben, also den Brief, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also Johannes geht es darum, dass wir eine Gewissheit bekommen, dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Also es geht hier um Heilsgewissheit. Und wenn wir den Brief lesen, und wir werden dann auch im Laufe der Predigtreihen dann darauf kommen, dann ist es so, dass er praktisch dieses Wissen festmacht oder begründet, indem er quasi gewohnheitsmäßige Kennzeichen von einem Kind Gottes darlegt. Also er beschreibt oder er gibt uns am Ende eine Art von Checkliste, an dem wir feststellen können, sind wir jetzt Christen oder sind wir es nicht. Und nach Johannes ist der Mensch entweder ein Kind Gottes oder ist es nichts. Es gibt kein neutraler Boden sozusagen. In ein Vers vor dem Vers 12, also auch ganz am Ende von dem Brief, schreibt er, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also es gibt kein Niemandsland, es gibt kein neutraler Boden. Also entweder man ist oder man ist es nicht. Und in dem Brief findet man auch immer wieder diese Gegensätze, also Gegensatzpaare. Also Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass, Wahrheit und Lüge, Tod und Leben, Gott und Teufel. Und man kann fast sagen, Johannes ist ein sehr schwarz-weißer Mensch. Also er denkt schwarz-weiß. Also es gibt kein Grau in der Hinsicht. Und dennoch, wenn man den Brief dann etwas genauer anschauen, sieht man, dass der Apostel, also dass Johannes, es nicht an einen Sünde oder an ein Verhalten festmacht, ob jemand Christ oder nicht Christ ist. Er macht es fest an, wie vorhin gesagt, das gewohnheitsmäßige Verhalten, das der Mensch am Tage bringt. Und wenn er zwischen Christen und Nichtchristen unterscheidet, dann zieht er seinen Schluss nicht aufgrund von einer einzelnen Sünde, sondern aufgrund dessen, was den Menschen charakterisiert. Und das macht letztendlich, das ist ganz wichtig, um das auch anzuschauen. Also Johannes geht es darum, dass wir Klarheit über unseren Zustand und dass wir erkennen und auch gewiss werden, dass wir ein Kind Gottes sind. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, dass man gewiss ist, dass man ein Kind Gottes ist. Das ist, denke ich, in einer Welt, die ungewiss ist, ist das umso wichtiger. Und am Ende ist es auch, Thomas hat gefragt, ein bisschen was in meinem Leben zu sagen, aber das ist letztendlich, was mich auch in all den Schwierigkeiten, die ich auch auf der Arbeit oder wo auch immer begegne, ist die Gewissheit, dass ich nicht tiefer fallen kann als in der Hand Gottes. Das macht mich ruhig, das macht mich einfach, ja, damit kann man ein Leben bestehen, auch wenn es nicht immer einfach ist und nicht alles rund läuft. Ja, am Ende hat in Römer 8, das ist so ein bisschen mein Leibvers, wo steht, dass Gott alle Dinge zum Guten, oder dass alle Dinge denen zu gut dienen, die Gott lieb haben. Und da steht nicht, dass alles gut ist, das steht da gar nicht. Es steht, dass alles zum Guten dient. Und das ist eine ganz andere Aussage. Und ja, wie auch hieß das, wenn man gewiss ist, dass man in Gottes Hand ist, dann kann man auch gewiss in den Alltag bestehen, wo nicht alles rund läuft. Ja, der Hintergrund dieses Anliegens von Johannes war die Verbreitung von Irrlehren. Insbesondere ging es um eine Irrlehre, die als Gnosis, in Anführungsstriche Erkenntnis, bekannt wurde. Diese Gnostiker bekannte sich zu Christus, behaupteten aber, zusätzliche Erkenntnisse zu haben, die dem überlegen sei, was der Apostel oder was die Apostel lehrten. Und sie behaupteten zum Beispiel, dass ein Mensch nicht wirklich erfüllt sein könne, ehe er nicht in ihre, in Anführungsstriche, tiefere Wahrheiten eingeführt worden seien. Einige lehrten, dass diese materielle Welt an sich schlecht sei und der Mensch Jesus deshalb nicht Gott sein könne. Und im Kern ging es um eine, in Anführungsstriche, höhere Erkenntnis, um eine besondere Geistlichsein von, in Anführungsstriche, besondere Christen. Das ging so weit, dass die Menschwerdung Gottes geleugnet wurde. Es wurde geleugnet, dass Jesus Christus 100% Gott und zugleich 100% Mensch war. Und daher war es Johannes sehr wichtig, zum einen Klarheit bezüglich der Kennzeichen eines Christen zu schaffen und zum anderen, und das kommt im Brief dann auch ein paar Mal vor, für Irrlehren und Irrlehrer zu warnen. Und darauf kommen wir dann im Verlauf der Predigten zurück. An dieser Stelle vielleicht noch so viel gesagt, viele Irrlehren entstehen, wo Jesus Christus nicht mehr zu gleicher Zeit 100% Gott und 100% Mensch ist. Und wenn jemand das leugnet, ist im Prinzip höchster Alarm angesagt. Also heute möchte ich die ersten vier Versen betrachten und es sind drei Themen, die ich herausarbeite. Das erste ist, Gott ist. Das zweite, Gott spricht. Und das dritte, Gott stellt Gemeinschaft wieder her. Und jetzt gehen wir mal in den Text etwas tiefer ein. Also lesen wir, hängt an der Wand, genau. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, fangen wir an. Was von Anfang an war. Was ist von Anfang an? Wenn Gott sich Mose offenbart, dann sagt er, ich bin, der ich bin. In anderen Worten, Gott ist. Gott ist. Gott ist ewig außerhalb von Zeit. In der Bibel wird noch an zwei anderen Stellen von den Anfang gesprochen und die werden wir jetzt mal kurz betrachten. Also 1. Mose 1, Vers 1, also der erste Vers in der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In diesem einen Satz steht, dass Gott die Zeit, Energie, Raum und Material schuf. Also er steht am Anfang. Er ist die Ursache ohne Ursache. Also im Anfang Zeit, schuf, Energie, Himmel, Raum und Erde, Material. Und ein bisschen philosophisch vielleicht, aber dennoch ist ein Satz, der mir mal untergekommen ist, aus einem Predigt. Und im Grunde genommen bringt es wirklich, das ist ein ganz wichtiger Satz. Dass wir sind, beweist, dass Gott ist. Also dass wir sind, beweist, dass Gott ist. Also wenn es jetzt etwas gibt, dann muss es eine Ursache geben. Das ist unser logischer Verstand, der das schon sagt. Und dann muss es eine Ursache ohne Ursache vorher geben. Also aus nichts entsteht nichts. Also Atheist zu sein, ist einfach irrational. Ist es nun mal, kann man nicht anders sagen. Und wenn wir unseren Text jetzt betrachten, das, was von Anfang an war, dann ist das das ewige Leben, das bei Gott ist. Das war. Das war das Leben, das bei Gott war und das ist jetzt erschienen. Und dieses Leben ist entscheidend. Wie ihr vorhin gelesen habt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und um dieses Leben geht es, Johannes. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Text wurde in vielen Predigten in letzter Zeit schon auch hier gesagt. Und das ist auch so ein Text, der mich mein Leben begleitet. Also Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist, worum es geht. Und auch Christus als zweite Person der Dreieinigkeit ist ewig. Ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Text in der Bibel, wo vom Anfang die Rede ist. Das ist Johannes 1, Kapitel 1, also der erste Vers im Johannes-Evangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und Vers 14 lesen wir dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also wir sehen hier, dass Christus vor Grundlegung der Welt bei Gott war und in der Dreieinigkeit ja, lebte. Und auch das ewige Leben ist, das letztendlich in der Menschwerdung Christi erschienen ist. Und das ist, warum es Johannes hier in den Text geht. Also Jesus Christus war 100% Gott, also Geist, ja, Gott ist Geist, und ist aus der Ewigkeit in Raum und Zeit eingetreten. Also Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind ewig. Das heißt, sie stehen außerhalb von Raum und Zeit. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter in den Text lesen, also was von Anfang an war, und dann etwas weiter, das Wort des Lebens, und dann noch ein Vers weiter, das Leben, und dann das ewige Leben. Ja, das ist, warum es Johannes geht. Das Leben, das ewige Leben, das bei Gott war in der Ewigkeit, ist erschienen. Und das ist das Leben, das wir ergreifen sollen. Das ist das Leben, was unser Leben werden muss. Und Johannes wiederholt oft Aussagen. Das werden wir später in dem Brief dann auch immer wieder feststellen, dass er oft Aussagen wiederholt und wiederholt und wiederholt und in Nuancen dann immer ein bisschen anders darstellt. Das sehen wir auch hier. Das Wort des Lebens, das Leben, das ewige Leben. Also er ändert es immer so ein klein bisschen. Und Wiederholungen unterstreichen letztendlich die Wichtigkeit einer Aussage, einer Wahrheit. Und die geänderten Nuancen oder Aspekte vertiefen unseren Einblick in diese Wahrheit. Und so sind die Ausführungen von Johannes sehr tiefgründig, obwohl in einer sehr einfachen Sprache dargelegt. Also im Text sehen wir, was von Anfang an war, das Wort des Lebens, das Leben, das ewige Leben, das ist erschienen, das ist, worum es geht. Ja, Gott ist. Und Gott alleine hat ewiges Leben in sich. Ja, Jesus hat gesagt, weil ich lebe, sollt ihr leben. Johannes 14 ist es, glaube ich, wo er das gesagt hat. Ja, also der erste Punkt, Gott ist. Er ist die Quelle des ewigen Lebens. Lesen wir weiter. Was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Also auch hier sieht man wieder so eine Fortreihung von Wörtern. Also gehört, gesehen, angeschaut, betastet, verkündet. Also Johannes beschreibt hier ein zunehmende Nähe. Ja, jetzt ist gehört, wir haben etwas gehört. Dann haben wir es gesehen, dann haben wir es angeschaut, wir haben es etwas genauer betrachtet. Wir haben es betastet, also das können wir natürlich nicht sagen, aber die Apostel haben Jesus betastet. Und das verkündigen sie, das, was sie jetzt in der Nähe erfahren haben, das verkündigen sie. Und so ist es in der Bibel. Wenn wir die Bibel betrachten, dann ist es so, dass in der Bibel sich Gott uns offenbart. Wie vorhin gesagt, Gott ist, er ist ewig, er steht außerhalb von Zeit, er ist unendlich, er steht außerhalb von Raum, er ist unveränderlich. Er steht außerhalb von Veränderung, also er ist keine Veränderung unterworfen. Er ist allwissend, er muss nichts lernen, er weiß alles. Er ist allmächtig, er ist transzendent, er ist allgegenwärtig und so weiter. All die Eigenschaften über Gott, die lernen wir, wenn wir die Bibel lesen. Und wir sehen weiterhin, dass in der Bibel, dass Gott treu ist, er ist gerecht, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist liebend. Und wir sehen zudem, dass Gott heilig ist. Und das heißt zum einen, dass er anders ist, er ist kein Mensch. Ja, wie oft versuchen wir Gott menschlich zu werden zu lassen, aber er ist kein Mensch, er ist Gott. Und er ist zum Zweiten vollkommen, er ist heilig eben, also abgesondert. Und Jesus hat mal zu den reichen Jüngling gesagt, alleine Gott ist gut. Ja, Gott ist eben anders, er ist heilig. Und wenn Jesaja und auch Johannes dann in Offenbarung ein klein bisschen das die Tür aufmacht, damit wir einen Blick in den Himmel werfen, dann sehen wir, dass die Cherubim heilig, heilig, heilig zu Gott sagen. Also dass Gott als heilig dargestellt wird und dass das eigentlich seine vorrangige Eigenschaft ist. Und wir sehen in der Bibel weiterhin, dass Gott auch souverän ist. Er lenkt die Geschicke im Großen und im Kleinen. Und der Höhepunkt der Offenbarung, wie Johannes in unserem Text hier schreibt, also das Leben ist erschienen, ist Jesus Christus. Das ist die Offenbarwerden von das Leben, das verloren gegangen ist oder das ja, durch den Sündenfall weggegangen ist und jetzt erschienen ist und für uns allen erschienen ist. Und ich möchte dann noch einen Text aus dem Hebräerbrief lesen, der das auch nochmal ganz klar darlegt. Also in Hebräer 1 steht, nachdem Gott in vergangener Zeit in vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Also auch hier sieht man wieder, dass Gott in Christus zu uns redet, dass Gott in Christus sich selbst geoffenbart hat und quasi seine Hand auf diese Erde ausgestreckt hat, den wir ergreifen können. Wir können dieses Leben greifen, das Christus auf diese Erde gebracht hat. Also wir sehen, Gott spricht und offenbart sich uns und offenbart uns das ewige Leben in Christus. Ja, in dem Text steht dann weiter das ewige Leben und dann in Vers 2 bezeugen und verkündigen wir euch und in Vers 3 nochmal verkündigen wir euch. Also Glauben ist aus dem Wort, ist aus der Verkündigung. Gott spricht durch sein Wort und durch die Verkündigung von seinem Wort. Dann ein paar Texten, die das nochmal unterstreichen, also Römer 10, wo dann klar gesagt wird, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Oder in Jesaja 55, wo Gott sagt, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Also das sagt Gott. Sein Wort wird das tun in unser Leben, wozu er es aussendet. Und ich denke, das kann man, als Christ merkt man das auch in seinem Leben. Gottes Wort bewirkt etwas, es tut was in unser Leben. Es lässt uns nicht kalt und es verändert unser Denken, es verändert unser Wesen. Ja, Gottes Wort steht am Anfang. Gottes Wort ist wirksam. Und Gottes Wort zeigt uns Christus. Christus ist das lebendig gewordene Wort. Also wenn wir das Alte Testament betrachten, dann sehen wir Schattenbilder von Christus. Durch die ganze Bibel durchgezogen. Ja, die Könige, die Priester, der Opferdienst, alles war ein Schattenbild von Christus. Und wir verstehen das Alte Testament eigentlich nur im Blick oder im Licht vom Neuen Testament. Und das Neue Testament erkennen wir wirklich sehr gut vor dem Hintergrund des Alten Testaments. Also es ist eine Einheit. Und die Botschaft der ganzen Bibel ist Christus. Wie vorhin auch in Hebräer gelesen, Gott hat auf viele Arten und Weise gesprochen und am Ende durch Jesus Christus. Und ohne Gottes Wort kein Erkenntnis und ohne Gottes Wort kein Glauben. Ja, wie im Text steht, das ewige Leben bezeugen und verkündigen in Vers 3. Auch Jesus hat es in hohepriestlichem Gebet auch gesagt, dass er gesagt hat, ich sage das nicht nur, ich bete nicht nur für die, aber ich bete auch für die, die durch das Wort zum Glauben kommen an mich. Und das, was in uns ist, das, was wir gehört und was wir gesehen haben als Christ, das müssen wir bezeugen. Und verkündigen. Also Gott spricht durch sein Wort und durch die Verkündigung. Das war der zweite Punkt. So lesen wir weiter. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, die Verkündigung und die Evangelisation, wenn man so sagen möchte, die hat zum Ziel, oder hat das Ziel, dass wir Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern im Glauben haben, also Gemeinschaft in Christus, und dass wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn haben. Also in Christus stellt Gott Gemeinschaft wieder her. Zum einen die Beziehung zum dreieinigen Gott, also Gott, der Vater. Also Gott ist unser Vater, er erzieht uns, wir sind seine Kinder. Er ist derjenige, der unser Leben führt und leitet in Christus. Gottes Sohn als unser Herr und Heiland, Also Kurios und Doulos sind die griechischen Wörter dahinter. Also Kurios der König und Doulos der Sklave. Also wir sind letztendlich gekauft worden durch sein Blut und sind jetzt sein Eigentum. Das ist die Beziehung, die wir zu unserem Sohn haben. Er hat uns gekauft und führt und leitet uns. Als Heiland hat er unsere Strafe am Kreuz getragen und schenkt uns sein vollkommenes Leben, eben das ewige Leben, von dem Johannes hier spricht. Und Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann Gott, der Heilige Geist, der Beistand, der kommt und uns in die Wahrheit führt, uns Kraft schenkt, dann zu stehen, wenn wir aus eigener Kraft nicht mehr stehen können. Oder dann den Blick nach oben zu richten, wenn wir geneigt sind, auf uns zu schauen. Also er lenkt den Blick, auf Gott, der Vater und Gott, der Sohn. Und von da kommt unsere Hilfe, von nirgendwo anders. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir als Christen wirklich auch diesen dreieinigen Gott in unser Leben mit einbeziehen und immer in diesem Kontext auch Gott betrachten und das nicht auseinanderreißen. Ja, und dann die Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern in Christus. Ja, der Glaube verbindet, Christus verbindet den Christen zusammen als ein Leib, so wie es dargestellt wird. Und Christus ist sozusagen das Blut, das durch den Leib durchfließt und sagen wir, die verbindende Kraft ist, die uns zu einer Einheit werden lässt. Und nur in Christus sind wir eben eine Einheit. Also wir sind keine Einheit, weil wir irgendeiner Kirche angehören oder irgendeiner Glaubensrichtung. Wir sind eine Einheit, weil wir in Christus verbunden sind. Ja, in Christus stellt Gott die Gemeinschaft wieder her. Und am Ende von unserem Vers, damit eure, also unsere Freude vollkommen sei. Ja, ihr kennt bestimmt den Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich denke, das ist ein bekannter Satz. Und ich habe den da mal aufgesucht in der Bibel und ich möchte den Kontext mal vorlesen. Das ist die Geschichte von Nehemia, von Esra. Und zwar war das eine Erweckung im Alten Testament, wo Gott sein Volk wieder ganz neu erweckte und zu sich gezogen hat. Und ich möchte die Geschichte einfach vorlesen. Und vielleicht darf sie ganz eins weiterklicken. Und diesen Text, die Freude am Herrn ist eure Stärke, steht ganz am Ende. Also es ist ein bisschen länger Text, aber es ist eigentlich eine Geschichte. Und lasst das mal auf euch wirken. Weil es ist wichtig, um dann diesen letzten Satz auch einordnen zu können. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Am ersten Tag des siebten Monats und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf, einen holzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Masaya, zu seiner Rechten und zu seiner Linken, Pedaya, Misael, Nilkai, Hashum, Hasbadada, Badana, Sacharja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf und Esra pries dem Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigte sich und betete den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeshua, Benaja, das überspringe ich jetzt mal, und die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nicht für sich selbst zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unser Gott heilig, unseren Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich habe bewusst diesen Kontext mal gelesen, weil was sieht man hier? Das Volk Gottes entdeckt Gottes Wort wieder neu. Er liest von früh bis Mittag der ganze, sagen wir mal, 4 Stunden, sage ich jetzt mal, in Gottes Wort. Das Volk hört zu. Sie sind gepackt von Gottes Wort. Sie werden bewegt. Sie sehen, dass in Gottes Wort ewiges Leben verborgen ist. Das wird denen klar. Und sie werden klar, dass sie das Wort nicht ernst genommen hatten. Sie sind betrübt ein Stück weit. Und dann sagt Esra, weint nicht, wenn Gottes Wort euer Leben jetzt gepackt hat, wenn ihr ewiges Leben entdeckt habt. Das ist das Leben, was wir brauchen. Und das ist das Werk Gottes in euer Leben. Und deswegen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn Gott in euer Leben wirkt, dann freut euch dran. Das ist das Leben, worum es geht. Also auch hier, wie in unserem Text, vielleicht Babsi, kannst du wieder weitergehen. Ja, Gottes Wort auf uns wirken lassen, verstehen, überführen, uns bekehren zu Gottes Wort. Und das bewirkt Freude. Also zusammengefasst, wir haben gesehen, dass Gott ist, er ist der Ewige, er ist die Quelle des Lebens. Gott spricht durch sein Wort und durch die Verkündigung. Er zeigt uns das ewige Leben, das Leben, das in Christus Jesus auf der Erde gekommen ist. Und Gott stellt Gemeinschaft wieder her. In Christus haben wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und was tun wir jetzt damit? Was soll das jetzt bewirken? Wenn wir jetzt den Text in Johannes anschauen und auch die Geschichte aus Nehemia, dann hoffe ich, dass klar geworden ist, dass wir die Bibel auf uns wirken lassen sollen, dass wir die Bibel lesen sollten, dass das unsere tägliche Praxis sein sollte. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, jeden früh aufzustehen und eine halbe Stunde in die Bibel zu lesen. Und das mache ich seit Jahren und das verändert unser Denken, das verändert unser ganzes Leben. Die Bibel ist Nahrung für unser Leben. Ohne Nahrung verkümmern wir. Und dann wie im Psalm 1, nachsinnen über Gottes Wort. Tag und Nacht, wie es dort steht. Denken über Gott und über die Welt, ja. Christus in uns dann zu verkündigen und zu bezeugen. Am Ende ist das es, worum es geht, dass wir vom Neuen geboren werden, dass Christus in uns lebt. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und wie Paulus schreibt in 1. Korinther, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Das ist die Botschaft, die wir haben. Und dann im Alltag, und der Alltag auch heute mit Corona und alles, was wir da an Dinge auf unseren Weg gestellt bekommen, dass wir im Alltag unseren Blick nach oben richten. Nach oben zu dem Herr, der uns Freude gibt, der Herr, der uns Leben gibt. Und dass wir im Alltag der Gemeinschaft mit Gott, der Vater, unser Vater im Himmel, mit Jesus Christus als unser Herr und Heiland und mit Gottes Geist und in sein Wort leben und ihm vertrauen, er hat alles in seiner Hand. Und dann ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Amen. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, dein Wort ist lebendig, Herr. Du hast uns dein Wort gegeben und ich möchte bitten, dass du uns lernst, da drin dich zu sehen, dich zu erkennen und dass du durch deinen Geist uns die Augen öffnest und uns veränderst, Herr, indem wir ja wie in den Spiegel schauen, Herr, und das Bild sehen von Jesus Christus, dein Sohn, und ihm immer ähnlicher werden. Und dass du der Herr bist, Herr, über alles in unser Leben, dass du auch die Quelle unserer Freude bist. Amen.